Ich wünschte, ihr würdet begreifen, welche Kraft ihr habt, welche Vollmacht ihr habt, mit welcher unendlichen Liebe Gott euch ausgestattet hat. Ihr könntet zu allen Kranken gehen und ihnen die Hände auflegen. Und Gott würde sie bestätigen durch mitfolgende Zeichen, weil das möchte er tun. Es hat nichts damit zu tun, wie wir uns fühlen oder wie wir denken, dass wir schon geistlich sind. Das ist immer der Trick des Feindes, dir zu sagen, du bist nicht geistlich genug oder so, wie ihr das auch gesagt habt. Ne, jetzt kommt mein Sohn zu mir und sagt, lass mich bitte gesalbt werden von dir, Papa. Es hat damit nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir gehorsam werden, dem Wort Gottes gegenüber. Und wenn du dem Wort Gottes gegenüber gehorsam bist, dann wird Gott seine Zeichen und seine Wunder in deinem Leben tun. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, wieso ich überhaupt in diese Linie hineingekommen bin. Es kommt durch ein ganz großes Schicksal. Darf ich das Bild von meiner Großmutter kurz sehen? Ich habe euch gestern meine Familie gezeigt, die zeige ich vielleicht später. In der Mitte dort, die Dame, die so lächelt und nach vorne schaut, ist meine Großmutter. Sie war Diakonisse. Sie hatte ganz früh Jesus sehr, sehr lieb gewonnen und sie wollte immer eine Evangelistin sein. Und dann wurde sie mit dem Heiligen Geist getauft. Und das war in einem Hause, wo es das nicht erwünscht war. Und dann hat sie die Sprache in neuen Zungen bekommen. Und das hat sie dann den anderen Schwestern erzählt. Und dann wurde sie ausgestoßen aus diesem Hause, das Haus Bethesda in Hamburg, ein Diakonissenhaus. Und als sie dann da rausgehen musste, dann veränderte sich ihr Leben dramatisch. Sie hat dann geheiratet, was sie ja vorher eigentlich nicht wollte, als Schwester. Und sie hat den Verleger Albert Götz geheiratet, der auch das erste große Missionszeitung Deutschlands rausgebracht hat. Und sie bekam dann 3 Kinder und das zweite Kind war epileptisch, war extrem epileptisch. Das Kind hatte mehrmals am Tag epileptische Anfälle. Und nicht nur das, das Kind war auch nicht normal im Kopf und es war eine dramatische Zeit, die für meine Großmutter begann. 15 Jahre lang musste sie sich mit dem Kind verstecken, weil das Kind nicht in die Gesellschaft genommen werden konnte. Das Kind war nicht fähig, irgendwo in einer Gesellschaft zu sein. Sie hat sich gebärdet, sie hat sich seltsam gebärdet. Und meine Großmutter, die ja Jesus so sehr liebte und mit dem Heiligen Geist erfüllt war, verstand die Welt nicht. Meine Familie ist nicht ganz arm und so sind sie damals schon umhergereist und haben alle großen Heilungsevangelisten der Welt aufgesucht, in der Hoffnung, dass das Kind geheilt wird und es passierte nichts. Und sie hat dann mit 15 Jahren dieses Kind schließlich verloren durch Tod. Das Kind starb, weil es so viele epileptische Anfälle täglich hatte. Aber was war passiert in diesen 15 Jahren? Ich glaube, das hat meine Großmutter selber gar nicht gemerkt. Sie hat nämlich in diesen 15 Jahren die Zeit genutzt und sie hat das Wort Gottes gelesen, von der ersten Seite bis zur letzten, in der Hoffnung, dass Gott ihr eine Antwort gibt auf ihre Fragen. Und sie hat gelesen und gelesen und Gott hat ihr Dinge gezeigt, dass das Alte Testament ein Vorschatten ist des Neuen Testaments. Aber dass es Flüche gibt in Familien, dass ein Fluch entstehen kann, wenn wir einmal dem Satan Einzug gewähren in unser Leben durch irgendwelche okkulten Handlungen. Und das war in unserer Familie gewesen. Irgendjemand hatte mal dem Satan die Tür geöffnet und hatte die Tiere alle beschwört, die wir hatten, irgendwelche Pferde und irgendwelche Rinder und was weiß ich, was es da gab. Und die wurden alle beredet, also besprochen mit irgendwelchen Besprechern, Wahrsagern, in der Hoffnung, dass diese Tiere dann gesund bleiben. Und durch diesen Fluch war eine Linie des Fluches in unsere Familie gekommen. Und plötzlich war ein Kind schwer krank geworden, dass er gar nichts dafür konnte, dass einfach nur diesen Fluch trug. Und als meine Großmutter das herausfand aus der Bibel, da hat sie gesagt, Herr, und wie geht es jetzt weiter, wenn so ein Fluch passiert? Und dann hat Gott ihr gesagt, du kannst den Fluch brechen. Du kannst im Namen Jesu gebieten, dass der Fluch gebrochen wird. Und dann wird die Person wieder gesund. Und das passierte dann nicht bei ihrem eigenen Kind, aber von dem Tag an, wo ihr Kind verstarb, da kamen die Nachbarn in Scharen zu uns ins Haus. Mit Kindern, mit Familien. Und die brachten nicht nur ganz einfache kranke Fälle, so wie jemand, der, weiß ich, einen Rücken hat, Skoliose oder sowas, sondern die brachten Verrückte zu uns. Ich kann mich erinnern, dass wir Leute aus den Psychiatrien bei uns im Hause hatten, Wochenende für Wochenende. Leute, die in einer Zwangsjacke standen, weil sie sonst irgendwo toben würden oder ausrasten würden oder nicht normal waren oder nicht mal Kontrolle über ihre Blase hatten, nicht Kontrolle hatten über ihre Rede, die völlig durchgeknallt waren in ihrem Kopf aus irgendwelchen Gründen, wie eben in unserer Familie auch, durch einen Fluch in der Familie. Und meine Großmutter hat dann an dem Wochenende immer gesagt, so, und jetzt möchte ich, dass du zu mir kommst in die Seelsorge und ich werde dich freisetzen von diesem Fluch. Und sie hat Gott jedes Mal gefragt, Herr, was ist die Ursache in dieser Familie? Warum ist dieses Kind oder dieser Erwachsene so krank? Und dann hat sie zum Beispiel mal zu einem jungen Mann gesagt, du musst jetzt lernen, das Wort Gottes in dein Leben aufzunehmen. Stell dich immer auf das Wort Gottes. Aber weil er so schlicht in seinen Gedanken war, hat er buchstäblich die Bibel genommen und hat sich auf das Wort gestellt mit 2 Füßen. Das war die einzige Weise, wie er verstehen konnte, stell dich auf das Wort Gottes. Und ich möchte euch das heute Morgen wirklich immer wieder sagen, ihr Älteren, ihr lest die Bibel, aber ihr Jüngeren, lest wieder das Wort Gottes. Es ist die Basis für alles Wunder, für alle Zeichen, für Gott selber. Lest dieses Wort. Ihr dürft es in jeder Übersetzungsform lesen. Es gibt neue, schöne Übersetzungen wie diese hier, Neues Leben. Ihr könnt sie in einer modernen Form lesen, aber lest sie wieder. Weil sie ist die Basis für das, was ihr erwarten wollt, nämlich Zeichen und Wunder. Dieser Mann, der sich darauf gestellt hatte, war mit 30 Jahren noch nicht fähig zu lesen, schreiben, zu normal zu denken. Der hatte keine Kontrolle über seine Blase. Der war wirklich ein Verrückter, würden wir sagen. Einer, der aus der Psychiatrie kam, geschlossene Abteilung. Und dann hat sie diesen Fluch gebrochen und der Mann ist komplett gesund geworden. Nicht nur er, sondern Hunderte und Tausende von anderen Männern und Frauen, die einfach komplett geheilt worden sind durch die Kraft des Gebetes. Und der Dienst, den sie sich so sehr gewünscht hatte, die ganze Welt zu erreichen mit dem Evangelium, passierte dann in ihrem eigenen Hause. Und so entstand unsere Arbeit zu Hause, dass wir Haus für Haus gebaut haben. Mein Vater war Ingenieur, der hat dann 7 große Häuser mit eigenen Händen gebaut, in ganz kurzer Zeit, weil so viele Menschen ankamen, die schliefen bei uns buchstäblich in der Badewanne. Die schliefen in unserer Waschküche, in unserer Küche, überall schliefen und campten Menschen. Wochenende für Wochenende. Und dann ging das Gerücht über die ganze Welt, sodass sogar aus Neuseeland Leute anreisten. Und das war damals vor dem Zweiten Weltkrieg eine Weltreise. Wirklich eine Weltreise. Die mussten damals einen Kredit aufnehmen, weil da war eine junge Frau in eine Depression gefallen, die so schlimm war, dass sie nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte. Die war gerade 20 Jahre alt, die war ins Bett gegangen und nicht wieder aufgestanden. Und wollte nicht mehr aufstehen und hatte eigentlich nur noch Gedanken, ich will mir das Leben nehmen. Und ihr junger Mann, der sie gerade geheiratet hat, ihr Ehemann, hat sie dann mit auf die Weltreise nach Hamburg genommen. Die kamen zu uns ins Haus und die Frau ist komplett gesund geworden. Und wir haben sie jetzt gerade aufgesucht in Neuseeland. Sie ist eine alte Dame und sie hat nur strahlend, also jetzt nicht, vor ungefähr 15 Jahren haben wir sie nochmal besucht. Und da hat sie dann gesagt, Gott hat mir total mein Leben verändert. Ich bin nie wieder depressiv geworden. Das ist die Kraft, die das Wort Gottes für euch hat. Das ist die Macht, die Gott euch geben will. Und dann bin ich eines Tages auf dem Missionsfeld gelandet, hatte null Interesse daran. Ich wollte erfolgreich werden, ich wollte Ärztin werden, ich wollte damals Dr. Barnard folgen mit Herzchirurgie. Das war mein Plan, wollte eine berühmte Professorin werden für Herzchirurgie und war dann auch schon in der Uni eingeschrieben und wollte anfangen zu studieren. Und dann hat Gott eines Tages zu mir gesprochen, ganz leise. Und das ist jetzt für euch junge Leute. Es war nur ein Gedanke. Der Gedanke war, bist du bereit, deine Pläne für meine Pläne aufzugeben? Bist du bereit, meine Pläne zu tun? Da habe ich gedacht, wer redet jetzt zu mir? Ich sage, Gott, wenn du das bist, dann musst du das nochmal wiederholen. Dann kam das noch einmal der Gedanke. Bist du bereit, deine Pläne für meine Pläne aufzugeben? Und dann habe ich gesagt, Gott, was ist denn dein Plan? Und dann hat er zu mir gesagt, da war ich 19 Jahre alt, Gabi, ich möchte, dass du mein Wort verkündigst. Ich möchte, dass du predigst. Und ich werde das Wort durch mitfolgende Zeichen bestätigen. Und dann habe ich nur für einen Moment überlegt, dann habe ich gedacht, ist das viel bessere Deal. Wenn ich einem jemandem das Herz rausschneide und ein neues Herz verpflanze, kann ich das böse Herz nicht rausschneiden, sondern nur das menschliche Herz. Aber wenn Gott eine Operation macht und eine Veränderung in einem Menschen, dann kann das Herz verändert werden, innerlich und äußerlich. Und er kann Wunder tun. Und damals habe ich gesagt, okay Gott, das ist ein Deal. Ich mache mit. Hier ist mein Leben, ich gebe es dir. Ich werde dein Wort verkündigen und du wirst die Menschen heilen. Und wisst ihr, diese Zeugnisse, die hauen mich immer noch um. Ich bin jetzt 32 Jahre im vollzeitigen Dienst und ich kann nicht aufhören zu staunen über Gottes Liebe, wie er Menschen heilt, wie er Menschen verändert, wie er Menschen komplett erneuert, wie Wunder und Zeichen geschehen. Nur zum Beispiel, letzte Woche habe ich ein Zeugnis bekommen von einer Frau. Sie war als junge Frau in eine christliche Gemeinde gekommen und da hat man sie so blöde begrüßt. Das war so schrecklich wohl, das erste Erlebnis mit Christen, dass sie danach dicht gemacht hat. Irgendjemand hat ihr gesagt, sie brauchen Befreiung oder irgendwas und das fand sie alles ganz schrecklich. Dann ist sie rausgelaufen aus dieser Kirche und hat gesagt, mit den Christen will ich nie mehr was zu tun haben. Hat dann angefangen zu hassen. Sie sagt, das ging wirklich so von normalem Leben als Bürger ohne Gott. Und dann hat sie angefangen, alle Menschen zu hassen, bis sie schließlich ihren Mann nicht mehr ertragen konnte. Sie war verheiratet. Sie sagt, wenn der nur das Schlüssel in den Schloss getan hat draußen und ich wusste, er schließt jetzt auf, da kam in mir eine Welle von Hass hoch. Und ich habe nur gedacht, der soll bloß nicht jetzt reinkommen ins Haus. Alles, was sie tat, war Hass. Sie hasste und sie war nur wütend. Und schließlich bis sie auf dem Fahrrad gesessen und ist durch die Stadt gefahren und hat gedacht, wo kann ich mich töten? Weil so eine Frau wie ich muss diese Welt nicht noch ertragen. Ich will weg. Ich bin nur noch voller Hass. Da läuft sie einer Nachbarin über den Weg, die an ihr vorbeigeht und die sagt, da nebenan spricht eine Gabi Wendland, kommen Sie doch ganz schnell mit, Sie müssen das hören. Und
sie hat gedacht, ich will mir sowieso das Leben nehmen, also kann ich da auch nochmal hingehen. Und dann ist sie da einfach mit reingebracht worden, wirklich von der Straße weg, weggenommen worden, mit dieser Nachbarin, die sie mitgeschleppt hat in die Veranstaltung. Und dann habe ich darüber gesprochen, dass dein Leben ein Fundament braucht. Und wenn das Fundament nicht sitzt, wenn du kein gründliches Fundament in deinem Leben hast, kannst du machen, was du willst. Du wirst immer Schiffbruch erleiden. Dein Leben wird immer zusammenbrechen nach einiger Zeit. Und hat sie gedacht, ja, mein Leben hat kein Fundament. Bei mir ist alles zerbrochen. Und dann ist sie nach vorne gekommen zum Gebet. Und wisst ihr, das ist manchmal so banal. Ne? Ich bin an ihr vorbeigegangen und da waren hunderte von Leuten. Und ich bin an ihr vorbeigegangen und gesagt, Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes und Freiheit. Gottes Liebe. Und dann bin ich weitergegangen. Die Frau ist zusammengebrochen, innerlich und äußerlich. Und hat nur gedacht, die Liebe Gottes brauche ich. Ja, natürlich, die Liebe Gottes brauche ich. Und sie sagt, es war, als mein ganzer Körper durchströmt wurde von dieser Liebe Gottes. Und sie ist nach Hause gefahren von dieser Veranstaltung. Sie war so verändert, dass ihr Mann sie nicht wiedererkannt hat und gefragt hat, was ist denn mit dir los? Ihr müsst euch vorstellen, kurz vorher hat sie noch nicht ertragen können, das muss eine eisige, klirrende Stimmung in ihrem Hause gewesen sein, wenn er nur kam, ihr Mann. Und jetzt kam sie nach Hause und sie hat gesagt, Schatz, mein Leben ist verändert, es ist verändert, ich habe alles ist anders geworden, mein Herz schlägt wieder. Und sie fing an, Liebe für ihren Mann zu bekommen und ihr Mann hat das kaum glauben können, was da passiert ist. Und der ist dadurch zum Glauben gekommen. Und dann haben die beiden eine so dramatische Wende in ihrer Ehe erlebt. Und dann haben sie eines Tages entschieden, sie wollen mal diesen Reinhard Bonnke kennenlernen und sind tatsächlich nach Afrika geflogen. Das war jetzt vor 3 Wochen, sind sie auf eine Evangelisation nach Afrika geflogen. Und dann saß sie auf der Bühne noch recht kritisch, weil sie gedacht hat, na, ist das alles so wahr mit Zeichen und Wundern, was hier so passiert? Ne, so wie die Deutschen sind, die sind ja so ein bisschen kritisch. Und dann hat sie immer so geguckt und sie ist sehr, sehr, sehr kurzsichtig gewesen. Sie hatte solche dicken Brillen, die waren, also ich weiß nicht wie viele Dioptrien, aber sie konnte ohne Brille gar nichts sehen. Und sie saß da und hat so ihre Brille und dann hat sie plötzlich gedacht, ich habe gar keinen richtigen Durchblick. Und dann hat der Daniel Kolender, das ist ja der Nachfolger vom Reinhard, gebetet und hat gesagt, Herr, und jetzt kannst du Menschen heilen. Wer immer jetzt eine Heilung braucht, soll jetzt erwarten, dass er geheilt wird. Und dann hat sie gesagt, Jesus, wenn du das kannst, dann kannst du jetzt auch meine Augen heilen und kannst mir gleichzeitig auch richtige Augen geben. Hat ihre Augen kurz zugehalten, wieder aufgemacht und konnte nichts mehr sehen. Hat sie ihre Brille abgenommen und hat sie gesagt, ich kann sehen. Ich kann perfekt sehen. Und sie ist inzwischen zum Augenarzt gegangen und er hat gesagt, sie hat eine perfekte Augenstärke. Sie kann ohne Brille perfekt sehen. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Und sie sagt, und ich habe Durchblick, was Gott tun kann. Ich habe nicht nur Augen bekommen, sondern den Durchblick. Und mein Leben ist verändert. Wow, sind das nicht starke Zeugnisse? Lass uns mal Jesus einfach einen Beifall geben. Wow. Das liegt nicht an einem Menschen. Es liegt nur an einem Menschen, der Jesus vertraut. Und dann kann Jesus so viel tun. Jesus möchte das tun. Er möchte durch dich so viel tun. Er möchte, dass du die Nachbarn findest. Ein weiteres Beispiel, das jetzt gerade letztes Jahr passiert ist. Ich hatte Geburtstag, hatte eine Party. Leute sollten zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Höre, wie der Heilige Geist zu mir sagt. Gabi, steig ins Auto, fahr zu deiner Nachbarin rüber, die braucht dich. Also das ist jetzt ein paar Straßen weiter. Bin ins Auto gestiegen, ein paar Straßen weitergefahren. Die Frau habe ich einmal vorher gesehen im Krankenhaus. War eine schwerkranke ältere Dame. Und ich wusste, sie ist wieder zu Hause. Bin hingefahren und höre auf der Straße. Hilfe! 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 Hilft mir denn keiner? Denk, du liebe Zeit, was ist denn hier los? Steig aus dem Auto aus, laufe zur Haustür, da steht eine Krankenschwester, da stehen die ganzen Verwandten, alle sind völlig neben ihrer normalen, wirklich, die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Und ich sag, ich habe dir Hilfeschrei gehört, darf ich helfen? Ja, kommen Sie rein. Und sie kannten mich, sie wussten, wer ich bin. Und dann haben sie gesagt, kommen Sie gerne rein, schauen Sie mal, unsere Großmutter liegt oben im Bett und schreit schon seit Stunden Hilfe. Und wir wissen nicht, was sie hat. Ich sag, bitte führen Sie mich zu ihr. Bin ich raufgeführt worden in ihr schönes Schlafzimmer. Liegt sie da im Sterben, hat schon kalte Hände und schreit, also so laut, wie sie noch kann, Hilfe. Und ich sag, was ist denn los mit Ihnen? Warum schreien Sie Hilfe? Sie sagt, ich weiß den Weg nicht. Ich weiß den Weg nicht. Der Weg, der Weg. Und habe ich gesagt, ich weiß den Weg. Geben Sie mir Ihre Hand. Und die war kalt. Und ich habe gesagt, ich habe den Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kommen Sie, ich helfe Ihnen, dass Sie jetzt die Tür finden zur Ewigkeit. Und dann habe ich sie nur geführt zu Jesus, innerhalb von wenigen Minuten. Ich habe gesagt, lassen Sie ihn einfach in Ihr Herz kommen. Sprechen Sie Vergebung aus allen Ihren lieben Verwandten. Nehmen Sie jetzt Jesus an. Das hat sie gemacht, vor Ihren ganzen Verwandten. Und habe ich gesagt, und jetzt steht er an der Tür und jetzt nimmt er sie. Und jetzt dürfen sie rübergehen in die Ewigkeit.
Und 72 Stunden später war sie beim Herrn. Und dann durfte ich die Beerdigung halten vor all diesen tollen Verwandten. Das war eine sehr angesehene Familie unserer Stadt. Und ihnen erzählen, wer Jesus ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich weiß nicht, wie viele heute in Detmold schreien, Hilfe. Vielleicht in einem Hospiz, vielleicht in einem Krankenhaus. Und Gott fragt, wo seid ihr? Zeigt ihr ihnen den Weg? Ihr wisst den Weg. Ihr wisst, wo er ist. Ihr wisst, wer der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Und dieser Jesus will den Menschen begegnen. Und er tut es nur zu gerne. Lasst euch einfach von ihm gebrauchen. Nehmt einfach sein Wort und empfangt es. Ich möchte euch heute Morgen aus Matthäus 13 vorlesen. Es kommt aus Neues Leben. Ich möchte euch einfach diese Geschichte, dieses Gleichnis kurz lesen, weil es ist so wichtig für euch heute Morgen. Dann werdet ihr begreifen, wie einfach es ist, mit Gott zu wandeln. Jesus erzählte ihnen Gleichnisse. Er sagte, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf. Aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Es geht hier um dein Herz. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, ja 100-mal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, warum erzählst du immer Gleichnisse, wenn du zu den Leuten sprichst? Da erklärte Jesus ihnen, euch war erlaubt, die Geheimnisse vom Himmelreich zu verstehen, aber andere können das nicht. Wer sich meinen Lehren öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben, aber wer nicht zuhört, dem wird sogar genommen das, was er hat. Du kannst das Wort Gottes hören und es doch nicht hören. Ihr kennt das alle von euren Kindern. Kommt bitte zum Mittagessen. Keiner kommt. Mein Mann liebt sowas überhaupt nicht. Der sagt ein Wort und die ganze Familie gehorcht. Er sagt, bitte alle zu Tisch kommen und alle vier Kinder sind da. Das hat was mit Autorität zu tun. Er hat gesagt, man muss nicht 3, 4, 5 Mal wiederholen, was man sagt. Und ich glaube, genauso ist es auch im Reich Gottes. Gott hat die Autorität und er sagt, hör zu heute Morgen, was ich dir sage. Und du wirst so viel ernten, wie du noch nie in deinem Leben geerntet hast. Und zwar geht es automatisch. Ich möchte euch das immer wieder sagen, es ist super einfach, mit Gott zu wandeln. Es geht alles nach einem natürlichen Wachstum und nach einem natürlichen Prozess. Nämlich, wenn du das Wort Gottes glaubst, was er dir sagt, dann wird dein Leben eine Ernte produzieren und du wirst 30-mal Wunder, 100-mal Wunder, 1000-mal Wunder sehen, weil das Wort in dir lebt. Schaut meine Großmutter an. Sie hat das Wort gelesen, 15 Jahre lang, studiert. Mit größter Not in ihrem Umfeld, weil sie nicht weg konnte vom Haus, weil sie dieses Kind ständig um sich hatte, das so schwer, vielleicht auch besessen war, ich weiß es nicht. Und sie hatte diese Situation, die sie ertragen musste. Und dann hat sie das Wort aufgenommen. Und aus dieser Fülle des Wortes, was in ihrem Herzen aufgenommen worden war, entstand ein Dienst, der die ganze Welt berührt hat. Durch unser Haus sind Tausende von Menschen gegangen, die geheilt worden sind. Und die große Gemeinden gegründet haben, überall auf der Welt. Und überall treffe ich noch heute Leute, die aus der Zeit sind, die sind dann schon sehr betagt, die kommen mit dem Stock in eine Veranstaltung und sagen, Frau Wendland, Sie sind die Enkelin, aber ich habe noch persönlichen Kontakt gehabt mit Ihren Großeltern. Und Jesus sagt, passt auf, was ihr hört. Wer sich meinen Lehren öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben. Aber wer nicht zuhört, dem wird sogar das genommen, was er hat. Ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, es aber dennoch nicht begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht richtig. Damit erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Du wirst meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Du wirst sehen, was ich tue, aber du wirst nicht begreifen, was es bedeutet. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht. Und sie kehren nicht zu mir, damit ich sie heil mache. Gott, ich bitte dich heute Morgen, dass du unsere Herzen öffnest. Unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest, damit wir verstehen, was dein Wort sagt. Eure Augen aber sind gesegnet, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie es hören können. Ich versichere euch, viele Propheten und gottesfürchtige Menschen haben sich danach gesehnt, das zu sehen und zu hören, was ihr gesehen und gehört habt, aber sie konnten es nicht. Die Menschen in der Bibel haben nicht das gesehen, was wir heute sehen auf der Welt. Es geschehen mehr Zeichen und Wunder als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Jetzt in diesem Moment. Und ich bin Zeitzeugin davon. Ich alleine bin Zeugin von Tausenden von Heilungen, die ich mit eigenen Augen gesehen habe. Und Gott bewegt sich im Augenblick auf der Welt in einer Dimension, die uns völlig überrascht. Er ist in der muslimischen Welt im Irak dabei, Hunderte und Tausende von Irakern zu bekehren. Er offenbart sich ihnen lebendig. Ich habe eine Freundin, die ist Reporterin, sie ist gläubig wiedergeboren und sie ist regelmäßig im Nahen Osten unterwegs. Und sie sagt, unter den Muslimen passiert eine Erweckung, wie die ganze Welt sie noch nicht gesehen hat. Die bekehren sich ganze Dörfer zu Jesus, weil Jesus persönlich in die Dörfer kommt und ihnen erklärt, wer er ist. Und sie ihn erleben. Ein Beispiel. Eine Frau, und ihr habt das vielleicht schon gehört, wenn du nicht richtig kochst in einer muslimischen Familie, kann es dir passieren, dass dein Mann dich bestraft. Und dieser Mann hatte seiner Frau heißes Öl über die Beine gegossen, weil sie nicht richtig gekocht hatte. Das hat sicherlich nicht nur mit dem Kochen zu tun, das hat auch noch mit anderen Dingen zu tun. Aber die gute Dame hatte dann Verbrennung dritten Grades. Er hat sie nicht zum Krankenhaus gebracht, sondern sie ins Bett steigen lassen. Die Kinder haben das gesehen. Die Mutter ist unter größten Schmerzen ins Bett gegangen und hatte Verbrennungen dritten Grades von heißem Öl. In der Nacht ist ihr Jesus erschienen und hat gesagt, ich bin der auferstandene Sohn Gottes. Und da hat sie sich so erschrocken, hat sie gedacht, du liebe Zeit, nicht noch das. Jetzt habe ich schon Bestrafung von meinem Mann und jetzt reicht's. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, damit du weißt, dass ich der Sohn Gottes bist, heile ich jetzt deine Beine. Und auf der Stelle waren ihre beiden Beine komplett geheilt. Sie hat ihr Herz Jesus geöffnet, sie ist am nächsten Morgen aufgestanden. Ihre ganze Familie hat gesehen, was mit der Mutter los war am Abend vorher. Die haben vielleicht sogar damit gerechnet, dass sie stirbt in dieser Nacht. Denn wenn du keine Behandlung bekommst, stirbst du an solche Verbrennung. Und sie steht auf und ist komplett gesund. Und die ganze Familie ist zum Glauben gekommen, weil der auferstandene Jesus ihnen begegnet. Jesus ist real. Und er sagt, ich werde mich denen offenbaren, die mich noch nicht kennen. Viele Propheten und gottesfürchtige Menschen haben sich danach gesehnt, das zu sehen und zu hören, was ihr gesehen und gehört habt, aber sie konnten es nicht. Doch ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. Und ich bete, dass ihr sie jetzt versteht. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Ganz oft haben wir schon eine vorgefertigte Meinung. Jetzt haben wir schon dreimal für einen Krebskranken gebetet, der ist nicht gesund geworden. Also, es stimmt nicht. Versteht ihr? Und schon haben wir unsere ganze Theologie fertig. Und das ist der Mensch, der nicht versteht. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Und der Teufel liebt es, dir Zweifel zu geben. Das ist immer seine Tücke. Lüge und Zweifel. Lüge und Zweifel. Das sind seine zwei Methoden. Und die arbeiten immer. Ich habe doch nun schon fünfmal gebetet und es hat nicht funktioniert. Also kann es ja nicht mehr funktionieren. Und dann gibt es da so ein paar Sonderlinge wie die Gabi. Ja, die erlebt das, aber wir nicht. Diesen Satz rausschmeißen. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus den Herzen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig aufnehmen, so wie ihr heute Morgen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reiche ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben und wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen, doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Versteht ihr, warum manche von euch nicht ständig in den Zeichen und Wundern sind? Weil ihr habt euch durch Sorgen und die Umwelt, die uns ständig ablenken will, durch den Fernseher, durch das Radio, durch die Medien, durch die MP3s, durch all unsere PCs, haben wir oft so viel Zeit verloren für Gott, dass wir nicht begreifen, dass es hier um die Ewigkeit geht und um eine ewige Ernte, die wir aufnehmen sollen aus dem Wort Gottes. Und man kann es über den Laptop mehr machen, das ist ja das Geniale, oder über unser iPhone. Ich habe die Bibel in vielen Übersetzungen auf meinem iPhone, kann sie ständig lesen. Ich habe die Bibel in meinem Laptop, nämlich über Bibelserver, kannst du sie kostenlos in jeder Übersetzung, in jeder Sprache der Welt immer auf Klick haben.
Ihr könnt euch Predigten runterladen, ihr wisst es. Ihr könnt ständig eine kleine Predigt auf dem Laptop haben, auf dem PC. Ihr braucht nicht einmal das Wort Gottes aus der Bibel lesen, sondern ihr könnt es überall jetzt bekommen. Aber tut es. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen, doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Und die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. Und eine Saat und eine Ernte, das wisst ihr, geschieht einfach automatisch. Das Wort wird gesät, es wird geglaubt, es wird bewässert durch Gebet, durch Tränen, durch Glauben und dann entsteht aus deinem Herzen heraus einfach eine Ernte. Und es entsteht das, was Gott verheißen hat. Er wird alle Verheißungen in deinem Leben wahrmachen. Ich stehe gerade in einer Situation in meinem Leben, wo alle Verheißungen, die Gott mir über die Jahre gegeben hat, sich erfüllen. Und viel gigantischer und viel größer, als wie ich sie erwartet habe. Viel, viel größer, als wie ich sie erwartet habe. Vor Jahren hat Gott zu mir gesagt, dass ich eines Tages ein Rettungsnest für junge Frauen bauen soll. Und dann fing ich an zu beten, das ist 10 Jahre her. Und habe ich immer gedacht, ich werde mal eine kleine Wohnung haben, da werde ich mal so 3 Frauen aufnehmen und denen werde ich helfen, dass sie aus ihren Schwierigkeiten wieder frei werden. Und vor 2 Jahren hat Gott zu mir gesprochen, auch in einer Gebetszeit. Beten ist übrigens einfach nur mit Gott reden. Das ist nichts Steriles. Das ist eine ganz coole Sache. Du sitzt dich irgendwo hin oder ich gehe gern spazieren im Wald. Das ist die einfachste Art für mich zu beten, damit ich nicht abgelenkt. Und laufe durch den Wald und rede mit Gott. Und ein ganz wichtiger Punkt beim Reden mit Gott ist, dass du nicht alleine redest. Das machen ganz viele Christen. Die reden und reden und reden. Oh lieber Gott und das und meine Onkel und meine Tante und die Cousine und ach her und das. Und wir haben zu wenig Geld und wir haben dies nicht. Und warum und wieso und weswegen. Und der liebe Gott sagt, darf ich auch mal was sagen? Und dann sagst du, Amen. Und meine Güte, 5 Minuten sind um. Und dann bist du schon wieder verschwunden. Und Gott kann gar nicht zu dir reden. Meine Gebetszeit sieht tatsächlich so aus, dass ich 10% rede und 90% ist Gott am Reden. Und er kann mir genau erklären, was er tun will. Er kann mir sagen, wo ich hingehen soll. Er kann mir sagen, was ich machen soll. Und ich sehe in der Bibel, dass Jesus auch so funktioniert hat. Er hat mit dem Vater in der Nacht geredet. Und nachts ist oft die Zeit, wo wir Frauen mit Gott reden, weil wir dann nicht so viel schlafen. Und dann wusste er am nächsten Morgen genau, was er zu tun hatte. Und dann funktioniert es auch. Dann funktioniert es auch. Und dann wird das Leben richtig aufregend, weil du weißt, dass du weißt, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Und es ist leicht, meine guten Damen, leicht. Es ist nicht anstrengend, mit Gott zu gehen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich stundenlang flehen und fasten muss. Es hat damit zu tun, dass mein Herz rein ist. Vergebung mit allen Menschen, das ist natürlich Voraussetzung. Ich darf mit niemandem, auch nicht mit meinem Mann, in irgendeinem Streit sein. Aber das Leben ist auch schöner, wenn man es nicht ist. Also macht's doch einfach mal. Bittet doch Gott mal, dass ihr aufhört, mit Menschen in Streit zu sein. Aufhört, in ungeklärten Situationen zu sein. Du kannst nicht im Heiligen Geist dienen, wenn du in ungeklärten Situationen stecken bleibst. Bitte Gott um Vergebung. Bitte ihn, dass er dich reinigt. Das Leben ist so viel schöner, wenn es einem gut geht innerlich. Und wenn du mit deinem Mann in guter Beziehung lebst. Und dabei war mir ein ganz weises Wort von Gott, als ich geheiratet habe. Er hat gesagt, Gabi, den Mann, den ich dir jetzt geben werde, ist das Beste, was ich dir jemals anvertrauen werde. Es gibt nichts Besseres. Und den darfst du niemals verletzen. Niemals mit deinen Worten irgendwie beleidigen. Über ihn redest du kein schlechtes Wort. Er wird nur geliebt und geehrt. Und daran habe ich mich gehalten. Das hat super gut funktioniert. Mein Mann ist mein Hero. Er ist mein Held. Ich liebe ihn. Er bekommt seine Liebesbriefe. Er kriegt seine guten Worte. Und alles, was ich nicht an ihm ändern konnte und wollte, das hat Gott geändert. Und das ist so viel edler, wenn Gott ihn verändern kann, als wenn du das als Frau versuchst. Und das gilt natürlich für euch Männer, genauso wie mit den Frauen. Man kann seine Frau direkt in die Gegenwart Gottes bringen, indem man sie ehrt, liebt, achtet und mit guten Worten überhäuft. Und er sollte jeden Tag mindestens einmal hören, wie toll er ist und was für ein aufregender Mann er ist. Und wie sehr du ihn begehrst und wie sehr du ihn liebst. Ganz wichtig. Und wenn du das tust, dann wirst du im Willen Gottes immer mit Gott zusammenarbeiten. Und du wirst erleben, wie Gott durch dein Leben Dinge tut, die kein Mensch normalerweise tun kann. Zurück zu dieser Sache vor 2 Jahren. Hat Gott dann zu mir gesprochen, hat gesagt, Gabi, steh gegen den Menschenhandel auf. Und Menschenhandel hatte ich noch nie gehört, das Wort. Ich habe wirklich geglaubt, das sind ein paar Bulgaren in einem Bus, die in Deutschland Arbeit suchen. Das war meine Vorstellung von einem Menschenhandel. Das sind so Männer oder Frauen, die irgendwo über die Grenze kommen, um dringende Arbeit zu finden, ne? Weil die Länder so arm sind. Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe mal geschaut, was das ist. Und dann bin ich erschrocken in Grund und Boden. Es geht hier nicht um ein paar hundert Mädchen. Es geht hier um Tausende von jungen Frauen im Alter zwischen 12 bis 18 Jahren, die in den Ländern, wo im Augenblick ganz schlechte Arbeitsbedingungen sind, wie in Bulgarien, Rumänien, Tschechien, in der Ukraine, in Russland, angeworben werden, und zwar oft mit dieser Showgeschichte, wer ist die hübscheste von allen, ihr bekommt einen Vertrag, ihr werdet eines Tages Model oder ihr werdet eine Arbeit bekommen, eine tolle in einem Laden als Verkäuferin oder Friseurin oder ihr werdet als Masseurin oder irgendeinen tollen Job bekommen. Und diese Mädchen kommen mit dem ganz aufrichtigen Herzen, so wie eure Mädchen das auch machen würden, ich kann jetzt viel Geld verdienen und kann dann meiner Familie Geld zurückschicken in die Ukraine, damit sie wenigstens den nächsten Winter überleben. Die wollen arbeiten, die wollen wirklich arbeiten, die kommen wirklich, um zu helfen. Und dann passiert Folgendes, und das passiert oft durch Verwandte. Also es sind irgendwelche Onkels, die das machen. Die locken die Mädchen an, fahren dann mit ihnen an die Grenze in einem Bus, dann werden sie übergeben an einen anderen Kurier, einen anderen Bus, da werden sie umgeladen und dann kassiert dieser Onkel Geld, eine ganze Menge Geld. 5.000 so im Schnitt für ein Mädchen. Und die Mädchen werden dann prostituiert. Das heißt, die werden gezwungen zu Sex und das machten die so brutal. In der ersten Woche werden die Mädchen so oft vergewaltigt, dass selbst das Stärkste von denen klein beigibt und willig wird, sich zu prostituieren. Die haben keine Chance rauszukommen. Die werden bedroht aufs Lebensgefährlichste. Das heißt, man sagt ihnen, wenn du nicht jetzt willig bist, dann holen wir deine kleine Schwester Lilia und deinen kleinen Bruder Stefano und dann machen wir aus denen das Gleiche, was wir jetzt aus dir machen. Und dann würden selbst wir als Frauen beigeben, wenn man uns bedrohen würde, dass unsere Töchter geschleust werden. Und mit dieser Furcht gehen die Mädchen zu Tausenden hier in den Westen und kommen in Privatwohnungen unter. Und es ist das zweitgrößte Geschäft der Welt. Es werden Milliarden eingetrieben, weil die Mädchen jeden Tag 20 bis 30 Männer bedienen müssen, im Schnitt 50 Euro bezahlen und die Männer, die kassieren nur ein. Die Zuhälter kassieren nur das Geld. Und die Mädchen haben keine Chance zu entkommen. Und es ist eine moderne Sklaverei und es ist die größte Sklaverei, die die Welt gesehen hat. Und Gott selber ist erschüttert. Und er möchte, dass sein Volk aufsteht und sagt, genug ist genug. Wir müssen das stoppen. Und das ist, was wir tun werden in Hamburg. Wir wollen ein Haus. Gott hat mich an eine Firma geschickt und da sollte ich dann sagen, die sollen mir ein großes Haus schenken. Und das sind die tatsächlich bereit zu tun. Wir wollen ein ganz großes Haus aufmachen bei uns außerhalb Hamburgs und wollen diese Mädchen rausholen. Und es gibt gute Geschichten zu dem. Ein Mädchen, ich erzähle euch kurz die Geschichte. Sie wurde gefunden in München. Sie wurde in Hamburg verkauft und zwar ging das so. Sie wurde geboren von einer 15-jährigen jungen Frau, die drogenabhängig war. Die hat dieses Kind in Hamburg bei uns ins Krankenhaus zur Welt gebracht, ist dann aus dem Krankenhaus weggelaufen, weil sie drogenabhängig war. Die Großeltern haben davon gehört, dass ihre Nichte dort das Kind und haben das Baby geholt. Haben es bis zum 8. Lebensjahr in ihrer Wohnung aufgezogen. Dann kam der Vater, der ein Zuhälter war und hat das Kind abgeholt. Und hat gesagt, ich bin der Papa, ich sorge jetzt für die Kleine. Und mit 8,5 Jahren hat er sie zum ersten Mal vergewaltigt, hat dann seine Freunde geholt und das kleine Mädchen wurde mit 9,5 Jahren in Hamburg in die Prostitution gezwungen. Die hat keine Schule besucht, die musste jeden Tag anschaffen. Ich möchte euch das ersparen, was sie durchgemacht hat. Es ist ein Horror. Sie wurde dann von dem Vater immer wieder freigestellt. Wenn die Schule fragte, was dann los ist, hat er gesagt, sie sei so schwer krank, sie könnte nicht in die Schule gehen und so weiter. Und der hatte dann seine Methoden. Und dann ist sie verkauft worden von ihrem eigenen Vater in die Prostitution. Das heißt, der Zuhälter verkauft das Kind dann für 5.000 Euro an einen nächsten Zuhälter. Der nimmt das Mädchen an einen anderen Ort. Und so wechseln diese Mädchen ständig die Orte, bis sie irgendwann entweder tot umfallen, weil sie nicht mehr können, oder sich sogar das Leben nehmen, oder irgendwann einfach nicht mehr fähig sind. Und dann werden sie entsorgt. Und so werden diese Mädchen, und so ist sie nach München geraten. Und als sie 18 Jahre alt war, also dass sie das überhaupt so lange alles durchgehalten hat, als sie 18 Jahre alt war, war sie in München auf dem Straßenstrich. Hübsches Mädchen, sie ist bildhübsch, sie ist bei uns in der Gemeinde. mit ihren hohen Schuhen, kurzes Röckchen, kurzes Jäckchen im Winter um diese Temperaturen draußen auf dem Straßenstrich. Und plötzlich hört sie eine Stimme: Lauf weg. Und zum ersten Mal sah sie eine Chance, weil der Zuhälter war drin, es war zu kalt, der wollte nicht draußen stehen, der war drin und dann ist sie gelaufen, hat sich versteckt, hat dann einen Passanten aufmerksam gemacht und hat gebeten, dass er die Polizei ruft. Die haben dann die Polizei verständigt, die haben das Mädchen geholt. Sie hat erzählt, was passiert ist. Man hat dann versucht, der Sache nachzugehen. Offensichtlich hat das nicht funktioniert. Sie wurde dann in eine katholische Einrichtung gebracht und diese katholische Schwester ist meine beste Freundin. Und dann hat sie 3 Wochen dort verbracht. Diese Schwester ist wiedergeborene Christin und sie hat sie dann zu Jesus geführt. Und nach 3 Wochen hat sie gesagt: Gabi, kannst du sie aufnehmen? Ich habe keine Möglichkeit mehr, sie länger aufzunehmen. Und so kam sie zu uns in die Gemeinde. Ich wusste ihre Geschichte lange nicht. Dann hat sie einfach nur erst einmal ihr Leben mit Jesus gelebt, hat gelernt, ihm mehr und mehr zu vertrauen, was nicht immer ganz einfach ist. Und dann hat sie geheiratet, hat jetzt 2 süße Jungs. Und jetzt habe ich die Geschichte erst einmal erfahren, habe sie dann niedergeschrieben. Wir wollen auch ein Buch darüber schreiben. Und sie hat dann zu mir gesagt: Gabi, von dieser Sorte Mädchen gibt es noch viele in den Bordellen in Hamburg und in den Städten in unserem Land. Und wir müssen die Mädchen rausholen. Und genau das wollen wir tun. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben: Du bist meine Prinzessin. Es geht um diese jungen Frauen. Es geht darum, dass ein Mädchen, das irgendwann erlebt hat, dass ihr Leben kaputt gegangen ist, wieder in Ordnung kommen kann. Dass es da einen Prinzen gibt, der sie wirklich liebt, nämlich Jesus Christus, der Auferstandene. Und sie soll erfahren, dass sie das, was ihr geraubt wurde, das, was man ihr weggenommen hat, ihre ganze Jugend, ihre ganze Schönheit, ihre ganze Freude am Leben, dass das wiederhergestellt werden kann. Und ich glaube, es kann nur Jesus tun. Ich lese euch einfach mal eine ganz kurze Passage, damit ihr versteht, wie Jesus, so hat Jesus mir die Geschichte erzählt. Du wurdest größer. Es begegneten dir Situationen, die waren nicht schön. Du weintest sehr viel. In deinem Leben ging etwas kaputt. Es gab Enttäuschungen, doch er war bei dir. Und am liebsten hätte dein Prinz dir damals schon versprochen, dass er alles wieder in Ordnung bringen würde. Aber du warst in diesem Moment unzugänglich. Du hörtest gar nicht zu. Du ließt Jesus nicht an dich heran, obwohl er bei dir sein wollte. Er sehnte sich danach, dich trösten zu dürfen, dir die Tränen abzuwischen. Er hielt das Taschentuch immer in seiner Hand. Aber du liefst von ihm weg. Er prophezeite: Es kommt der Tag, da erzähle ich ihr, dass ich ihr alle Tränen von ihrem Gesicht abwischen werde. Ich kann alle Scherben in ihrem Leben wieder reparieren. Ich werde alles wiederherstellen, was jetzt kaputt gegangen ist. Es kommt der Tag, da wird sie mich verstehen. Und der Tag kam. Du warst bereit, dein Leben Jesus zu öffnen. Du weintest, warst niedergeschlagen und sprachst: Hier bin ich, Jesus, komm in mein Leben. Und das war der Tag, wo Jesus angefangen hat, ein Wunder in deinem Leben zu tun. Und ich glaube, dafür ist Jesus gekommen auf diese Welt, um zerbrochene Herzen, zerbrochene Frauen, zerbrochene Männer. Es gibt übrigens genauso viel Männer, die in der Zwangsprostitution sind. Es gibt junge Jungs, die dort sind. Das Internet ist voll mit diesen Perversionen. Diese Kinder werden gefilmt, werden ins Internet gesetzt. Es kommen täglich hunderte neue Bilder dazu. Die Polizei ist machtlos gegen die Flut von Perversionen in unserem Land. Und was können wir jetzt tun? Wir können beten. Und seit 2,5 Jahren machen wir das. Und zwar haben wir folgendes Gebet gebetet, 2,5 Jahre. Und jetzt sehen wir plötzlich die Auswirkungen und wir sind erschrocken. Wir haben mit 25 Personen jeden Donnerstag uns getroffen zum Gebet und haben gesagt: Herr, wir möchten, dass alles, was im Verborgenen sexuell läuft, offenbar wird. Wir wollen, dass alle Perversionen, wo Kinder involviert sind, bekannt wird. Wir wollen, dass alle Menschen sehen, was da passiert. Wir wollen, dass alle Menschen in Freiheit geführt werden aus dieser Perversion. Und plötzlich haben wir in der Zeitung gelesen: Ein Missbrauchsfall, noch ein Missbrauchsfall, noch ein Missbrauchsfall. Und wir sind erschrocken. Dann in der evangelischen Kirche und dann in den Freikirchen. Und ihr wisst es wahrscheinlich, dass auch in den Freikirchen ganz viel Missbrauch passiert ist in den vergangenen Jahren. Und dass viele, viele Frauen überall ganz beschämt sitzen, würden nie darüber reden. Aber es ist passiert. Und ich bete, dass es aufhört. Ich bete, dass es aufhört. Und ich glaube, das ist, was wir jetzt tun sollen in dieser Zeit, dass wir Gott bitten, dass er diese Dinge offenbar macht, damit wir heran können an diese Ursachen. Und dass die Männer freigesetzt werden von denen, die da abhängig sind von dieser Perversion, und dass die Kinder wiederhergestellt werden. Und ich erlebe in der Seelsorge, und wer in der Seelsorge tätig ist, der weiß das, jede Woche Geschichten, die sind so gruselig, dass ich sie niemandem erzählen möchte. Und wenn ich nicht wüsste, dass Jesus allen Schaden gut machen kann, dann würde ich aufhören zu glauben. Weil das ist einfach zu schlimm. Wenn Väter über Jahre ihre Kinder missbrauchen,
wenn Onkel und Tanten und alle mögliche zuschauen und keiner hilft. Und es sind gläubige Familien, die am Sonntag in der Gottesdienst sitzen und beten. Aber Gott kann den Schaden gut machen. Und ich verurteile niemanden. Wer da hineingeraten ist, der ist in die Fänge des Satans geraten und der muss raus aus den Fängen des Satans. Und wenn du abhängig bist vom Internet und von der Pornografie im Internet, dann bitte wende dich an einen Pastor und vertraue dich ihm an. Der Satan hat dich gebunden. Du kommst alleine nicht frei und solange du dir das vornimmst, wirst du es nicht schaffen. Bitte jemanden, dass du freigesetzt wirst im Namen Jesu. Du brauchst Befreiung und dann kannst du raus aus diesen Fängen. Eines Tages ist mein 17-jähriger Sohn zu mir gekommen. Wir haben 4 Kinder. Vielleicht kannst du das Bild mal kurz anwerfen von unserer Familie. Hier 4 Kinder. Einer unserer Söhne ist plötzlich zu mir gekommen, weinend. Hat gesagt, Mama, ich bin in die Seiten geraten im Internet. Und ich komme nicht mehr weg davon. Ich muss immer wieder zurück in diese Seiten. Ich habe gesagt, Schatz, wir müssen dich freisetzen im Namen Jesu. Das haben wir gemacht. Einfach nur diese Macht der Finsternis gebrochen, damit er raus kann aus dieser Verstrickung mit den Sexseiten. Gott will uns befreien. Er will uns heilen. Er will uns wiederherstellen. Er will, dass unser Leben rein ist und heilig ist. Und dann wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Dann wirst du seine Schönheit erleben. Und dann wirst du Vollmacht haben, Menschen zu helfen und sie befreien. Und dann wirst du sehen, wie dein Leben Auswirkungen hat, die du dir nie vorstellen könntest. Gott hat mal zu mir gesagt, und ich habe den Eindruck jetzt bei euch gewonnen, er hat gesagt, ich werde dir nie erzählen, was ich tun kann durch dein Leben. Weil es ist nicht für uns bestimmt, sondern es ist für Gottes Reich. Aber eine Person hat mich sehr tief berührt aus Bulgarien. Da war eine Pastorenfrau, sie haben eine wunderbare Gemeinde, er ist sogar der Präsident in Bulgarien über die Gemeinden. Und sie ist eines Tages mit ihm im Urlaub gewesen auf einem Vulkan und sie sind da über den Vulkan geklettert, da war ein Bergsteiger bei. Und dann hatte man ihnen gesagt, wenn der Vulkan ausstößt von den Gasen, dann müssten sie ganz schnell runter. Und die Frau hat gesehen, weil sie nicht sehr erfahren ist im Bergsteigen, wie so ein Ausstoß aus einem so Vulkanritze kam, hat Panik gekriegt. Anstatt runterzusteigen, ist sie gefallen und ohnmächtig geworden. Und lag in der Nähe dieses Vulkanausstoßes und hat diese giftigen Gase eingeatmet. Und bis ihr Mann gemerkt hat, dass sie da oben ohnmächtig liegt, vergingen einige Minuten. Er hat sie dann runtergeholt mit einem anderen Retter, haben sie ins Krankenhaus gebracht und beide Lungen waren komplett verätzt. Der Arzt hat festgestellt, dass ihre Lungen so schlimm waren wie die eines Rauchers am Lebensende. Er hat gesagt, an den Lungen ist nichts mehr heil. Sie haben nur noch kaputte Lungen. Und sie hat gesagt, ich hatte solche Schmerzen, Tag und Nacht. Sie ist 34 Jahre jung, also sie ist nicht alt. Und sie sagt, ich konnte keine Treppen mehr steigen, ich konnte den Haushalt nicht mehr machen. Und das Schlimmste war nachts, sagt sie, ich bin ständig aufgewacht, immer mit diesem Gefühl, ich kriege keine Luft. Sie sagt, Nacht für Nacht, wenn ich einschlafen wollte, dann kam ich sofort wieder, ich kriege keine Luft. Und dieses ewige Ziehen nach Luft hat natürlich auch ihren Mann nervös gemacht. Das war ein Drama in diesem ganzen Hause. Und dann hat sie gehört, dass in Madrid, Spanien, eine große Frauenkonferenz ist. Und dann ist sie dahin geflogen, weil sie geglaubt hat, dass Gott sie heilt. Und ich habe sie nicht gekannt, die Frau. Und da waren 2000 Frauen. Wir haben in einer Stierkampfarena gepredigt. Und ich war gerade dran mit Predigen und 2000 Spanierinnen in der Stierkampfarena. Schon ein besonderes Ambiente. Und dann habe ich gesagt, so, und wer braucht jetzt Heilung? Die dürfen bitte jetzt nach vorne kommen. Und 1000 Frauen sind nach vorne geströmt. Da habe ich gesagt, lieber Heiland im Himmel, jetzt musst du alleine weitermachen, hier kann ich auch nicht mehr helfen. Ich kann jetzt nicht 1000 Frauen die Hände auflegen und für sie beten. Herr, jetzt musst du das machen. Und dann habe ich einfach nur so ein Pauschalgebet gesprochen und ich habe gemerkt, Pauschalgebete sind manchmal viel effektiver als Einzelgebete. Ich habe nur gesagt, Herr, alle Frauen, die hier vorne stehen, heil sie jetzt einfach. Ich danke dir für deine Heilungskraft, du heilst sie. Sie sagt, in dem Moment war ihre Lunge komplett frei. Sie ist raufgelaufen in diesem Stadion und diese Stierkampfarena hat große Stufen. Man muss also richtige Schritte machen. Sie ist also diese riesen Schritte da hochgerannt, wieder runtergerannt, wieder raufgerannt, wieder runtergerannt. In dieser Freude. Ich kann atmen, ich kann atmen, ich kann atmen. Sie ist zurückgeflogen nach Budapest, ihrem Mann in die Arme. Und sie hat gesagt, Schatz, ich bin gesund. Dann sind sie sofort ins Krankenhaus, haben eine Lungenuntersuchung machen lassen. Und der Arzt hat sich so angehört. Er hat gesagt, wo waren Sie gewesen? Wo waren Sie gewesen? Was haben Sie gemacht? Sie hat gesagt, ich war in Spanien, ich habe für mich beten lassen. Was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? Sie sagte, sowas habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Dann hat er die anderen Ärzte gerufen, die Schwestern gerufen, gesagt, das gibt's doch nicht. Letzte Woche hatte sie noch komplett schwarze, verätzte Lungen. Beide Lungenflügel unerreichbar und einfach nicht mehr heilbar. Und jetzt hat sie komplett geheilte Lungen. Vollkommen rein und heil.
Und daraus entsteht etwas ganz Großartiges. Wir werden nächstes Jahr eine große Konferenz in Budapest haben und ihr seid alle eingeladen, wenn ihr wollt. Impact Now. Wir werden Tausende von jungen Leuten in ein großes Camp holen. Und wir wollen ihnen einfach nur die Vollmacht geben, dass sie hinausgehen auf die Straßen und für die Kranken beten. Und wir wollen für sie beten und ihnen zeigen, dass es jetzt Zeit ist, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Gottes Geist ist am Fließen. Und er ist auch hier heute Morgen ganz stark. Und er möchte euch hier in Detmold und in der Umgebung, wo ihr seid, zu gewaltigen Zeugen machen seiner Herrlichkeit. Und ihr braucht dazu nichts tun, außer sein Wort in einem reinen und heiligen Herzen aufzunehmen. Und dieses Wort, diese Bibel, die in euch ist die Kraft, die alles verändert. Ihr werdet nur noch reden, was das Wort sagt. Und Menschen werden sich bekehren. Ihr werdet sprechen, was das Wort sagt. Und ihr werdet prophetisch reden. Ihr werdet tun, was das Wort sagt. Und es wird geschehen. Und dazu muss man nicht den Verstand einschalten. Das ist das Problem bei den meisten Menschen. Was, wenn nichts passiert? Der Gedanke, den hat jeder. Ich auch. Und was ist, wenn nichts passiert? Dann ist die Person halt immer noch so, wie sie vorher war. Aber wenn was passiert, wie großartig ist das denn? Wenn etwas passiert, was tut Gott dann? Ich möchte euch das nochmal demonstrieren mit einer Befreiung, weil ich glaube, das ist ganz wichtig heute Morgen, dass ihr das erfahrt. Ich bin in der Politik tätig, bin berufen worden von unseren Politikern als Beraterin. Und einer rief mich an und sagte, Gabi, wir haben ein Problem in der Familie. Unser 4-jähriger Sohn möchte gar nicht mehr in sein Kinderzimmer gehen seit Wochen. Und er geht auch nicht mehr schlafen in seinem Kinderzimmer, weil er sagt, da ist ein großer dunkler Mann drin. Kannst du uns helfen? Habe ich gesagt, selbstverständlich. Bin hingefahren, habe gesagt, Herr, gib mir jetzt eine gute Idee. Wie macht man das? Dann bin ich zu diesem kleinen 4-jährigen, der hat mich dann an die Hand genommen, habe gesagt, komm, jetzt zeig mir mal dein Kinderzimmer. Sind wir in sein schönes, großes Kinderzimmer gegangen, alle Spielsachen, traumhaft schön, alles da. Sag ich, wo steht der dunkle Mann? Sagt er, da in der Ecke. Ja, sag ich, sehen. Sag ich, wie ist denn der hier reingekommen? Ja, sagt er, als ich mit meinem großen Bruder so einen Film angeguckt habe, eines Nachts, da ist dieser dunkle Mann in mein Zimmer gekommen und seitdem ist er da drin. Und deswegen mag ich hier nicht drin sein. Dann habe ich gesagt, schau mal jetzt, was wir machen. Wir sagen jetzt zu diesem dunklen Mann, du musst da rausgehen. Geh jetzt raus. Jetzt geht er. Und jetzt sagen wir, die Engel sollen reinkommen in dein Zimmer. Und Jesus soll in dein Zimmer kommen. Und jetzt sind die Engel in deinem Zimmer. Und die Engel werden nie mehr von dir weggehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Die Engel sind stärker als jeder dunkle Mann. Und dann bin ich mit ihm wieder hochgegangen. Das hat 2 Minuten gedauert. Und dann habe ich gesagt, Herr, jetzt musst du alles machen. Am nächsten Morgen kriege ich einen Anruf. Ich weiß nicht, was du mit meinem Sohn gemacht hast, die Stimme am anderen Ende. Aber der Kleine ist ins Bett, in seinem Zimmer und hat gesagt, Papa, wie groß sind die Engel? Wie groß sind die Engel? Der Glaube verändert unser Leben. Der Glaube muss dem Satan sagen, wo er hingehört. Und der Glaube ist es, der Jesus reinholt in unser Leben. Dazu musst du nicht schreien und rummachen und irgendwas tun, sondern einfach nur Autorität nehmen. Das Reich Gottes ist Autorität, dass du sagst, der Feind muss jetzt gehen, die Herrlichkeit Gottes soll kommen. Und dann kommt sie. Und dann ist er da. Und dann wirst du es erleben. Und dann werden es andere erleben, die noch nicht gläubig sind. Und die Familie ist zum Glauben gekommen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater.